Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen über die Erniedrigung des Herrn Jesus Christus als unser Prophet in dieser Karfreitagspredigt nachdenken, und zwar unter drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens, aktive Erinnerung als Heilmittel gegen das Vergessen Gottes. Zweitens, Christus, unser Prophet, als Anker unserer Erinnerung. Und drittens, Christi Erniedrigung als unser Prophet und das Kreuz als Kanzel. Erstens also aktive Erinnerung als Heilmittel gegen das Vergessen Gottes. Ja, wir feiern einen Gottesdienst an Karfreitag, um uns zu erinnern an das, was vor über 2000 Jahren, vor circa 2000 Jahren geschehen ist, vor den Mauern Jerusalems, nämlich dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekreuzigt wurde, begraben wurde, gestorben ist und begraben wurde. Daran erinnern wir uns ganz bewusst. Wenn wir uns erinnern, dann tun wir das, weil wir verstehen wollen, dass das Leben und Sterben des Herrn Jesus Christus aus Gottes Sicht von alles entscheidender Bedeutung für unser Leben ist. Dass das Leben und Sterben des Herrn Jesus Christus aus Gottes Sicht von alles entscheidender Bedeutung für unser Leben ist. Unsere Wahrnehmung und Bewertung dessen, was wirklich und was wichtig ist im Leben, wird durch das Kreuz radikal in Frage gestellt. Wie meine ich das? Als wir heute Morgen aufgestanden und zum Gottesdienst gekommen sind, hat sich Gott nicht bei uns gemeldet, uns etwa angerufen oder eine himmlische Vision gezeigt. Auch sind wir Jesus nicht begegnet. Stattdessen sind wir in unseren modern ausgestatteten Wohnungen oder Häusern aufgewacht. Wir haben uns geduscht und mit dem Trinkwasser aus dem Hahn einen Kaffee oder Tee gekocht. Wir mussten dazu nicht mit dem Eimer zum Bach oder Brunnen rennen. Die älteren Semester unter uns, die haben sich vielleicht schon ihre tägliche Dosis Medizin reingepfiffen. Unser Smartphone, das wir über Nacht an der Steckdose geladen haben, das hat uns via Internet verraten, wie das Wetter wird, wobei es für uns kaum einen Unterschied macht, ob die Sonne scheint oder es schüttet oder ein kleiner Sturm angesagt ist. Denn wir wohnen sicher, wir kommen mit dem Auto oder mit der Bahn zum Gottesdienst und wieder zurück. Aus unserem Kühlschrank haben wir den Frühstückstisch gedeckt mit den Dingen, die wir im Supermarkt gekauft haben. Vielleicht haben wir aus dem Froster Brötchen in den Ofen getan und frisch aufgebacken. Die Straßen, die uns zur Gemeinde bringen, die sind asphaltiert. Vielleicht haben wir noch das Auto getankt. Über Radio oder Internet haben wir die Informationen und Nachrichten bekommen, die uns interessieren. Warum zähle ich das auf? Worauf will ich hinaus? Wir leben in einer technisierten Welt. Das ist für uns selbstverständlich. Das ist nichts Besonderes. Was ich beschrieben habe, das beschreibt jeden Tag unseres Lebens, mehr oder weniger. Wir erleben nicht mehr die rohe, ungezähmte Natur, sondern eine gezähmte Natur. Max Weber sprach von der entzauberten Welt. Eine Welt, die mittels Technik auf uns zugeschnitten wurde, deren Geheimnisse entschlüsselt wurden, die uns durch die Instrumente der Technik unterworfen ist, sodass wir sie nach unseren Vorstellungen gebrauchen können. Wirklich ist deshalb, weil Technik uns sozusagen umgibt, weil sie uns unseren ganzen Blick auf die Wirklichkeit prägt, wirklich ist für uns, was wir mit Hilfe von Technik kontrollieren und sozusagen manikieren können. Was nicht mit diesem Raster zu erfassen und zu kontrollieren ist, das gilt uns gefühlt als unsichtbar, als fern, als unbrauchbar. Selbst als Christen reden wir doch oft so, vielleicht auch im Anschluss an den Gottesdienst, aber auch sonst, und leben so, als ob die materiellen Sorgen und ihre Lösungen, damit meine ich auch Gesundheit, als ob die materiellen Sorgen und ihre Lösungen die Hauptsache sind im Leben. Wir sind aufgewacht und leben in einer Welt, die uns auf den ersten Blick, und über den wollen viele nicht hinausblicken und haben viele keinerlei Bedürfnis, darüber hinauszublicken, die uns auf den ersten Blick den Eindruck vermittelt, es gäbe nur Materie, und zwar Materie, die wir mit Hilfe von Technik kontrollieren und beherrschen können. Es gäbe nur das, was wir mit Hilfe von Technik dank der Wissenschaft beherrschen können. Metaphysik, also das, was hinter oder was nach dieser physikalischen Welt, was über sie hinaus existiert, das scheint es nicht zu geben. Und wenn es das doch gibt, dann kann es uns auch egal sein. Denn jene Welt bleibt unsichtbar, fern und auch irgendwie unbrauchbar für uns. Sie ist fern von uns in unserer Welt, die wir mit Technik so handhaben, so formen, dass wir sie gebrauchen können und daran bequem leben können. Die Welt, die uns beschäftigt, um die wir uns sorgen, die ist so sehr von der Illusion durchdrungen, dass wir sie kontrollieren. Dass der Mensch sie kontrolliert. Dass also der Mensch über der Natur steht und nicht mehr die Natur über den Menschen. Dass wir Gott nicht nur vergessen, wie man vielleicht einen Freund vergisst, sondern wir riskieren zu vergessen, warum wir ihn überhaupt für unseren Freund hielten. Warum überhaupt man meinen, jemand gemeint hat oder habe, man könnte Gott gebrauchen. Gott wäre wichtig. Die Kreuzigung, die Auferstehung Jesu Christi ist für viele Menschen in unserer Welt deshalb bedeutungslos geworden. Eben fern, unsichtbar, unbrauchbar. Aber die Folie unserer selbst beherrschten und maßgeschneiderten Welt, die hält nur so lange, wie alles heile Welt ist. Krisen, Katastrophen, Kriege und hinter allem Schmerz und Tod erzeugen Risse in der Leinwand, auf die wir unser Leben projizieren. Der Mensch, auch im 21. Jahrhundert, bleibt Leid, Tod und Todesangst unterworfen. Und das kratzt an unserer Sicht von Realität, die wir uns gemacht haben. Und nicht nur der Tod, sondern auch Beziehungen und dahinter Liebe erzeugen Risse und Flecken auf unserer materialistischen Brille. Ja, wir erkennen heute vielleicht klarer als früher, dass Beziehungen das sind, was uns als Menschen vor allem ausmacht. Ja, sie geben uns Lebenssinn und Lebensfreude über die Erfüllung von Pflichten und die Befriedigung von Bedürfnissen hinaus. Beziehungen. Und doch haben wir vergessen, dass zum Menschsein viel mehr gehört. Dass es tiefer ist als die materielle Wirklichkeit. Der Mensch hat eine Seele, die nicht durch Essen und Trinken und auch nicht durch Unterhaltung erfüllt wird, gesättigt wird. Gerade Leid und Liebe bringen Menschen immer wieder an ihre Grenzen. Dort sind die Grenzen, wo Menschen dann beginnen, in unserer technisierten Welt, in der Gott so fern scheint, doch nach Gott zu fragen. Sie lassen uns nach Gott suchen. Sie lassen uns bemerken, wie ruhelos unsere Seele ist, die nur Ruhe findet bei Gott. Weil Menschen heute ihn verleugnen oder vergessen, sind sie schuldig. Da ist echte Schuld, höllische Schuld und eine große Leere im Menschen. Denn Gott ist der Schöpfer und das höchste Ziel. Gott ist der Schöpfer und das höchste Ziel menschlicher Sehnsucht. Und ohne Gott bleibt der Mensch am Ende leer und schuldig zurück. Wo finden wir Gott, wenn wir nach ihm suchen? Die Bibel sagt uns mit aller Deutlichkeit, richtet sozusagen unseren Fokus auf das Kreuz. Am Kreuz finden wir ihn. Da sehen wir den einen ewigen heiligen Gott, dem wir nicht egal sind. Am Kreuz und am leeren Grab des Herrn Jesus Christus, in seiner Erniedrigung und Erhöhung finden wir Gott und bei ihm Wahrheit, Licht, Vergebung, echte Hoffnung, ewiges Leben. Und deshalb müssen wir uns erinnern. Ja? Wir kommen aus unserer Welt, in der wir sozusagen keinen direkten Zugang mehr zu Gott haben, weil uns dieser Zugang verstellt ist aufgrund der Brille, die wir tragen, die wir alle tragen, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen uns erinnern, um wieder sozusagen die Brücke zu Gott zu schlagen. In ihrer Verzweiflung, wenn sie Gottes Hilfe nicht sahen, und das Gefühl hatten, Gott habe sie vergessen, da erinnerten sich auch die Psalmbeter immer wieder an Gottes Taten. Ja, auch die Psalmbeter sind immer wieder durch Erinnerung zu Gott, haben immer wieder durch Erinnerung zu Gott gefunden. Die gefühlte Wirklichkeit ihrer Erfahrung, die haben sie mit Gottes Wort im Gebet kritisch hinterfragt und sich an Gottes Liebe und Treue erinnert. Ja, wir sind eine ganze große Bandbreite von Psalmen, in denen der Beter beginnt, eine Not festzustellen in seinem Gebet, eine Not zu klagen und dann auf dem Wege der Erinnerung wieder herausfindet aus dem Loch, in dem er steckt, aus der Sackgasse, in die er gekommen ist, gefühlt. Und erkennt, nein, Gott ist ein Gott, der schon immer da war und für ihn da ist. Ein Gott großer Taten, ein Gott treuer Liebe. Erinnerung macht uns unsere Wurzeln in Gottes Handeln bewusst. Ja, ohne Erinnerung werden wir wurzellose Spielbälle derer, die unsere je momentanen Bedürfnisse am besten befriedigen. Ich erinnere mich an ein sehr kurzes Interview. Es ging dabei um Geschichte, es ging um den Holocaust und da meinte eine Frau, dass sie das einfach gar nicht interessiert, was da war und ob das war und wie das war. Das interessiert sie einfach nicht. Es betrifft ihr Leben überhaupt nicht. Es interessiert sie nicht. Sie braucht sich nicht daran zu erinnern oder darüber nachzudenken und so weiter. Es geht jetzt hier nicht um dieses Thema, aber es geht darum, ohne Erinnerung, ohne Geschichte sind wir wurzellos. Ja, dann hängen wir nur im Moment. Wurzellose Spielbälle derer, die unsere momentanen Bedürfnisse am besten befriedigen. Nummern im System, ja. Wie so in diesen Science-Fiction-Filmen, die so in die Zukunft blicken, in irgendwelche Megastädte, wo es alles nur noch aus Betonbauten besteht und die Menschen darin wie Nummern im System einfach nur ihr Leben fristen. Ohne Sinn und Bedeutung, ohne Natur, ohne Schönheit, ohne alles. Einfach nur überleben. Ohne Erinnerung an Gott als den Schöpfer und Erlöser werden wir wurzellos, heillos. Unsere technologisch beherrschte Welt, die können wir nicht zurückdrehen, das brauchen wir auch nicht. Das wird eher noch weitergehen. Die Umwelt wird sich nicht ändern, aber wir können uns ändern. Die Brücke zwischen unserem subjektiven Empfinden, zwischen unserer subjektiven Wahrnehmung und Gottes objektiver Wahrheit und Güte, die müssen wir schlagen. Und zwar, indem wir unser Denken und unsere Erfahrung immer wieder selbstkritisch hinterfragen und überprüfen und anzweifeln. Uns erinnern, warum wir eigentlich an Gott glauben, um Zweifeln vorzubeugen. Und das können wir nur in der Gemeinschaft der Gläubigen, das können wir nur zusammentun. Die Erfahrung anderer Geschwister, die bewahrt uns vor Nabelschau, sozusagen uns und unsere Gefühle und unser Denken als Mittelpunkt der Welt und als den Maßstab zu nehmen, an dem wir alles andere messen müssen. Und wir müssen Erinnerung einüben als geistliche Übung. Unsere Wahrnehmung der Welt aktiv prägen, sozusagen. Aktiv prägen, die Welt bewusst von Gottes Wort her wahrnehmen und uns nicht einfach gedankenlos eben ja, die Brille aufsetzen lassen und durch die Brille schauen, durch die unsere Zeit schaut. Wir kommen nicht darum herum. Wir schauen auch durch die Brille der Technik auf eine Welt, die eine ganz andere ist als früher. Der Inhalt unserer Erinnerung, das ist die Offenbarung Gottes. Und die kulminiert im Kommen Gottes zur Welt am Kreuz Christi. Das ist Das ist wirklicher, sagt Gott. Das Kreuz Christi ist wirklicher und wichtiger für unser Leben als unser Empfinden der Wirklichkeit, als unsere Wahrnehmung. Ja, das lehrt uns jeden Sonntag, wenn wir das Apostolikum bekennen, das lehrt uns das Apostolikum. Da geht es ja gar nicht um uns. Ja? Es geht um das, was Gott getan hat als Schöpfer. Vor allem geht es um das Werk des Herrn Jesus Christus und das Werk des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn wir das bekennen, sollen uns bewusst werden, unser Leben dreht sich um ihn. Was er getan hat, was Gott in ihm getan hat, in Christus, das ist für unser Leben wichtiger und wirklicher als die Welt, in der wir vielleicht jetzt aufgewacht sind und leben. In der Person und dem Werk Christi liegt unser Heil. Wer ihn kennenlernt, der findet Gott. Er allein ist der Retter. So viel zu Vorgedanken über die Art und Weise, wie wir jetzt sozusagen über Golgatha und über das Kreuz Christi nachdenken. Zweitens, Christus, unser Prophet, als Anker unserer Erinnerung. Was hat Jesus Christus für dich getan? Wenn jemand dich das jetzt so fragen würde, was würdest du antworten? Was hat Jesus Christus für dich getan? Vielleicht wäre unsere erste Reaktion, er ist für mich gestorben. Das ist richtig, aber das ist ja nicht alles, oder? Und was bedeutet es, was bedeutet sein Tod für dich? Im Grunde ist bei solchen Fragen immer gut, wenn unser erster Gedanke eigentlich zu unserem Katechismus geht und zu unseren Bekenntnissen. Da haben wir kurze, knackige Antworten auf solche Fragen. Wenn man in der reformierten Dogmatik, das finden wir eben auch in unserem Katechismus, in unseren Bekenntnissen, über Christus spricht, dann ist die Rede von den zwei Ständen Christi oder Zuständen Christi und von seinem dreifachen Amt. Von den zwei Ständen Christi und seinem dreifachen Amt. Erstens dem Stand der Erniedrigung. Das heißt, dass Christus sich erniedrigt hat, dass der Sohn Gottes sich erniedrigt hat. Der Sohn Gottes wurde Mensch, zum Fass seinen aktiven und passiven Gehorsam, also dass er den Willen Gottes getan hat. Die Konfrontation mit dem Teufel, mit Leid, Versuchung bis zu seinem Tod am Kreuz. Der Stand der Erhöhung ist das, was darauf folgt. Ja? Die Auferstehung und Himmelfahrt und dann seine Herrschaft, die er innehat bis zu seiner Wiederkunft und darüber hinaus. Seine Überwindung von Sünde, Teufel und Tod. Diese beiden Stände, die sozusagen, mit denen wir Jesu Leben einteilen. Erst Erniedrigung, dann Erhöhung. Jesus erwähnt beides hier in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben in Lukas 24, nämlich Verse 25 und 26. Da sagt er zu den Emmaus-Jüngern, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden, also sein ganzes Leid, ja seine ganze Erniedrigung, und, wir könnten einfügen, danach in seine Herrlichkeit eingehen. Der Stand der Erhöhung. Und darüber hinaus betrachten wir Jesu Leben und Werk außerdem sozusagen im Hinblick auf sein dreifaches Amt, nämlich als Prophet, Priester und König. Wir finden das in unserem Heidelberger Katechismus und werden das am Sonntag gemeinsam bekennen. Ich möchte kurz einen anderen Katechismus zitieren, nämlich den kleinen Westminster-Katechismus. Der bringt diese beiden Dinge, die beiden Stände und die drei Ämter wunderbar zusammen. Da lautet die Frage 23, welche Ämter übt Christus als unser Erlöser aus? Christus als unser Erlöser übt die Ämter eines Propheten, eines Priesters und eines Königs aus. Sowohl in seinem erniedrigten als auch in seinem erhöhten Stand. In seiner Erniedrigung und in seiner Erhöhung ist Christus Priester, König und Prophet. Wir könnten jetzt in aller Ausführlichkeit von Seite 1 der Bibel beginnen und sehen, wie Gott von Anfang an diese drei Ämter offenbart hat. Schon Adam hat er den Auftrag gegeben, als König, Priester und Prophet zu handeln. Durch diese drei Ämter sollte Adam, soll jeder Mensch Gott und seinen Nächsten dienen. Die Ämter sind dazu da, dienen dem Wohl anderer. Ja, von Anfang an ist Adam, ist der Mensch geschaffen, mit der Bestimmung zu dienen. Aber Adam hat versagt, er hat diese Ämter nicht ausgeübt, sondern hat die Schlange in den Garten gelassen, hat die Schlange Gottes Wort in Frage ziehen lassen, den Teufel, und hat am Ende selbst gesündigt. Sünde hielt Einzug und erlangte die Herrschaft über den Menschen, und seither sind Menschen unfähig, diese Ämter auszuüben. Alle Menschen sind blind für die Wahrheit, für die Herrlichkeit und Güte Gottes. Wir sind schuldig und unrein aufgrund des Betrugs der Sünde. Und wir wurden zu Sklaven des Teufels und unseres eigenen deformierten Verlangens. Also gerade das Gegenteil von Prophet, Priester und König. Ja, blind für die Wahrheit, schuldig und unrein und kein König, sondern ein Knecht, ein Sklave. Aber Gott hat, Adam hat den Menschen nicht verdammt, obwohl er im Recht wäre, sondern er hat versprochen, sie zu retten durch einen Nachkommen Evas. Und im Verlauf der Geschichte sehen wir dann, im Verlauf der Geschichte Israels, dass alle Helden, alle Großen Israels wenigstens eines dieser drei Ämter bekleiden. Über Mose heißt es, dass er der höchste Prophet ist, aber er hat auch im Grunde als eine Art König, nämlich als Führer Israels gehandelt. Und dann könnten wir alle Personen des Alten Testaments durchgehen. Sie alle werden entweder direkt explizit genannt oder implizit waren Könige, Priester und Propheten. Und Gott gebraucht diese Mini-Messiasse. Messias heißt Gesalbter, und diese drei Ämter, für diese drei Ämter wurde man gesalbt, wurde man mit Öl gesalbt. Gott gebrauchte diese Mini-Messiasse eben, zum Beispiel Mose, Aaron und David, als Retter seines Volkes in verschiedenen Situationen. Um in so ein Amt zu kommen, musste man von Gott erwählt sein und dann gesalbt, das heißt mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt werden. Und dann im Neuen Testament nimmt der Heilige Geist diese drei Kategorien und wendet sie an oder verknüpft sie miteinander zu einem dreifachen Amt in der Biografie im Leben des Messias Jesus. Jesus, der nicht mit Öl, sondern mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, der erfüllt diese drei Ämter in seiner Person. Ist er, nicht war er, sondern ist er Prophet, Priester und König. Unser Prophet, Priester und König. Wir sprechen von einem dreifachen Amt, nicht drei Ämtern, weil wir betonen wollen, dass diese drei Ämter alle zusammengehören. Sie sind alle miteinander verwoben, können nicht auseinandergerissen werden in der Person des Herrn Jesus Christus und in seinem Werk. Und dieses Jahr wollen wir uns besonders anschauen, wie Christus sich als unser Prophet erniedrigte und was das bedeutet. Wir haben schon viel über Erinnerung gesprochen, dass wir uns erinnern müssen, um sozusagen aus unserer Welt, aus der Blase unserer Welt, die von Gott vielleicht mehr denn je sozusagen abgekapselt ist, um da herauszukommen, wieder zu Gott. Die Propheten Israels, die waren göttliche Stimmen, ja, die Israel an Gottes Gebote erinnern sollten. Gott hat sie geschickt, oftmals fungierten sie so als eine Art schlechtes Gewissen, ja, als Erinnerungen, dass Israel Gott gerade wieder vergessen hat. Ein schlechtes Gewissen, das sich meldete, wenn sie Gottes Wege verließen. Das ihnen aber auch sagte, welche Wege sie einschlagen sollen. Aber die Propheten, die haben niemals sich selbst als Anker der Erinnerung gesehen. Sie haben sozusagen nicht auf sich selbst hingewiesen und gesagt, bei mir findet ihr Heil und Hilfe und Erlösung, sondern sie haben den Blick der Gläubigen, den Blick Israels immer zum einen zurückgewandt, über die Schulter sozusagen, zurück auf den Exodus, auf Gottes Heilswerk, Heilshandeln in der Geschichte. Und andererseits haben sie die Hoffnung, die Erwartung der Ankunft des Messias geschürt. Die Erwartung, dass Gott einst alle Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat, erfüllen wird in dem Messias. Ja, Die Propheten waren nicht selbst der Anker der Erinnerung, sondern sie haben immer gesagt, dieser Anker, der ist im Gottes Werk. In Gottes Werk in der Vergangenheit und vor allem in Gottes Werk in der Geschichte, wenn er einst alle Verheißungen, in der Zukunft, wenn er einst alle Verheißungen erfüllen wird. Das Neue Testament, das beginnt mit einem letzten Propheten, nämlich Johannes dem Täufer, der Jesus von Nazareth als Messias identifiziert. Und dann tritt Jesus selbst auf. Er beginnt sein Auftreten schon relativ früh. Bei Lukas sehen wir das, Lukas 4,18, wenn er in Nazareth in der Synagoge ist und aus der Rolle liest, Jesaja 61, und dort eben deutlich macht, er ist der Prophet, er ist der Messias, der angekündigt wurde im Alten Testament. Jesus bezeichnet sich selbst als Propheten, Lukas 13, Vers 33, wo er sogar sagt, dass jeder Prophet oder ein Prophet, wenn er überhaupt stirbt, dann nur in Jerusalem sterben kann, wo er auf seinen Tod hinweist. Jesus bezeichnet sich ja selbst als Prophet und er wird im Neuen Testament durchweg immer wieder als Prophet beschrieben. Seine Haupttätigkeit war, was war Jesu Haupttätigkeit? Wir denken vielleicht manchmal das Heilen oder so. Nein, es war zu predigen und zu lehren. Ja, wenn wir die Evangelien sehen, sehen wir immer wieder, Jesus predigte und lehrte wie ein Prophet. Deshalb wurde er auch von anderen als ein Prophet wahrgenommen. Hier von den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, da heißt es, sagt einer der Emmaus-Jünger, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort von Gott und dem ganzen Volk, oder an anderer Stelle, als Jesus seine Jünger fragte, wer denken die Leute, dass ich sei? Und sie meinen ein Prophet, der Prophet Elia oder ein anderer. Jesus wurde als Prophet wahrgenommen. Aber Jesus war nicht nur ein Prophet wie Johannes der Täufer oder wie die anderen Propheten Israels. Im Gegensatz zu ihnen hat Jesus auf sich selbst verwiesen. Er hat sich selbst als den Anker der Erinnerung, als Objekt des Glaubens bezeichnet. Ja, er hat gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das wäre Blasphemie, wenn er nicht der Messias wäre, der Erlöser. Das hat kein anderer Prophet getan. Er kam, um in seinem Leben und Sterben die Verheißungen aller Propheten zu erfüllen. Er selbst ist der Anker, ist der Ort, in dem der Anker unserer Erinnerung Halt findet, eingeschlagen werden kann. Und als Prophet hat er die Bedeutung seines Handelns selbst erklärt. Ja? Er selbst hat erklärt, was er tut. Das heißt, wir müssen auf seine Worte achten, um sein Leben und seinen Tod am Kreuz von Golgatha zu verstehen. Ja, wir verstehen seinen Tod nur richtig, wenn wir seine Worte verstehen, wenn wir ihn sozusagen seine Deutung seines Todes übernehmen. Jesus sagte, dass er gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er selber hat erklärt, was sein Tod bedeutet. Nur von seinen Worten her können wir verstehen, was an Karfreitag geschah. Ja, da ist nicht nur, und das wäre wohl die Bedeutung, die die Jünger übernommen hätten, wenn Jesus nicht selber gesagt hätte, was sein Tod bedeutet. Da ist nicht nur ein Märtyrer gestorben für eine gute Sache. Da ist nicht nur ein jüdischer Rabbi und Anführer exekutiert worden. Zu Unrecht vielleicht. Da hat nicht nur ein Prophet Gottes den Schmerz der Kinder Gottes, den Weltschmerz geteilt, wie es moderne Theologen heute oft meinen. All das ist zu wenig oder vielleicht sogar falsch. Nein, dort auf Golgatha, da hat der ewige Hohepriester Gottes sich selbst an unserer Stelle als das vollkommene Opferlamm Gottes hingegeben. Da hat der wahre Sohn Davids, der König Israels, den teuflischen Ankläger bezwungen, indem er die Strafe der Anklage selbst ertragen hat. Da hat Gottes oberster Prophet die Wahrheit über Gottes Wesen, über unsere Sünde und über sein Königreich verkündigt. Aber Jesu Worte, die waren nicht nur voller Wahrheit. Er sagt ja selbst, dass er die Wahrheit verkündigt hat. Wir haben das gesehen in der Lesung aus Johannes 19, da hat Jesus gegenüber Pilatus nicht nur bestätigt, dass er ein König ist, sondern dann im gleichen Satz auch noch gesagt, dass er gekommen ist, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Ja, wir sehen da die beiden Ämter sozusagen, oder ja, verschränkt miteinander. Er ist der König, der gekommen ist, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Er ist zugleich der Prophet. Seine Worte waren nicht nur voller Wahrheit, sondern sie waren auch voller Leben und Kraft. Ja, was würden wir sonst von jemandem denken, von jemandem halten, der einem Gelähmten sagt, er solle aufstehen? Was würden wir von jemandem halten, der einem Blinden sagt, er soll doch die Augen aufmachen? Das wären grausame Worte. Aber seine Worte waren voller Leben und Kraft. Sie waren heilsam. Sie haben die geheilt, zu denen er so gesprochen hat. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Christi Erniedrigung als unser Prophet und das Kreuz als Kanzel. Wir haben also gerade gesehen, Jesus hat sich selbst als der Prophet Gottes offenbart. Er wird im Neuen Testament dann Hebräer 1, 1 bis 3 als der letzte, als der ultimative Prophet Gottes genannt. Als Prophet hat er gehandelt, er hat gepredigt, sein Wort war voller Wahrheit, sein Wort war voller Leben und Kraft. Er selbst hat gedeutet, erklärt, was sein Tod bedeutet. Und jetzt kommen wir zuletzt zu seiner Erniedrigung am Kreuz. Aber vorher noch einmal vielleicht die Frage, warum brauchen wir Jesus als unseren Propheten? Warum brauchen wir Jesus als unseren Propheten? Weil wir Gott erkennen müssen. Ja, wie Jesus gebetet hat, das ewige Leben besteht darin, Gott zu kennen. Gott zu erkennen, und wir erkennen ihn nur, wenn wir den erkennen, den er gesandt hat, Jesus Christus. Unser Problem ist nicht nur Sünde, sondern auch die große Kluft zwischen uns und Gott und unser so beschränkter Verstand. Das heißt bei Hiob, unser Problem ist nicht nur Sünde, sondern auch unser so beschränkter Verstand. Das heißt bei Hiob Kapitel 11, Vers 7 bis 9, kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sagt der Apostel Paulus, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Ja, wir sind genauso wenig in der Lage, die Natur und das Wesen Gottes zu verstehen, wie eine Ameise, die über die Fensterbank krabbelt, uns verstehen kann. Ja, der Unterschied zwischen der Ameise und uns ist praktisch nichts im Vergleich zu dem Unterschied zwischen uns und Gott. Der Unterschied zwischen uns, Geschöpfen, und Gott, dem Schöpfer, der ist schier unendlich. Nicht annähernd so groß wie der Unterschied zwischen der Ameise und uns, auch wenn wir meinen, wir seien der Ameise um Welten überlegen. Wir können Gott nicht erkennen. Ohne einen Mittler, ohne eine Brücke, auf der wir diese Kluft zu Gott überwinden können. Und diese Brücke ist Jesus Christus, der Gottmensch. Er selbst ist ja Gott. Ja, Gott, der Sohn, der sich nach dem Willen des Vaters eine menschliche Natur angenommen hat, ohne etwas von seiner göttlichen Natur und Person zu verlieren. So, als ob sich vielleicht ein Autor in seine eigene Geschichte sozusagen hineinschreibt. Ja? Als ob eben, weiß nicht, sich Tolkien in den Herrn der Ringe hineinschreiben würde. Dann würde er in der Geschichte vorkommen und dennoch ihr Autor sein. Dennoch größer sein als sein Ego in der Geschichte. Der Sohn Gottes, der wurde Mensch, er wurde mit Leib und Seele alles, was es heißt, Mensch zu sein. Er wurde uns gleich in allem, bis auf die Sünde. Der König kleidete sich als und er wurde zum Bettler. Und er blieb doch König. In der Person des Sohnes sehen wir deshalb das exakte und wesensgleiche Bild der Person des Vaters. Im Sohn sehen wir den Vater, denn die beiden sind ja eins. Sie sind unterschieden ihrer Beziehung zueinander nach, aber sie sind eins ihrem Wesen, ihrem Charakter, ihren Eigenschaften nach. Im Sohn sehen wir den Vater. Der Sohn macht den Vater bekannt, er repräsentiert ihn vollkommen. Wer den Sohn sieht und hört, der sieht und hört den Vater. Und zwar nicht nur der göttlichen Natur Jesu nach, zu der wir ja genauso wenig Zugang haben an sich wie zu der menschlichen, zu der göttlichen Natur des Vaters. Nein, auch seiner menschlichen Natur nach, seiner ganzen Person nach, ist Christus die vollkommene Offenbarung Gottes. Natürlich ist Jesus Christus ein Mensch, das heißt, er ist müde, er muss schlafen, so weiter, aber in seiner Person, mit seinen beiden Naturen, ist er die vollkommene Repräsentation, die vollkommene Verkörperung und Offenbarung Gottes. Und zwar nicht nur durch seine Worte, durch seine Predigten, sondern auch und vor allem durch alles, was er ist und tut, durch seine Person, ja. Das ist vielleicht ganz wichtig, das immer wieder festzuhalten. Es würde nicht reichen, es hätte nicht gereicht, wenn Gott einfach eine Bibel vom Himmel geworfen hätte, sozusagen. Damit wir darin lesen und dann Gott erkennen und fertig. Nur die Bibel ohne Jesus reicht nicht. Zwar beschreibt uns die Bibel den unfassbaren Gott, den unsichtbaren Gott mit menschlichen Worten, aber sie bringt uns nicht zu Gott. Nur Jesus Christus bringt uns zu Gott. Nur in ihm begegnen wir Gott und werden mit ihm versöhnt. Ja. Ihn, den Lebendigen, den tatsächlichen Repräsentanten, die tatsächliche Verkörperung des Wesens Gottes als Mensch, ihn verkündigt und beschreibt die Schrift. Die Bibel hat nur Kraft, weil Jesus gekommen ist und weil sein Geist durch sie spricht. Der Geist des erniedrigten und erhöhten Christus, der spricht durch die Schrift, weil Jesus sein Werk vollbracht hat. Deshalb bringt uns die Bibel zu Gott, lässt uns die Bibel Gott erkennen und ist die Bibel Gottes Wort an uns. Ja, Jesu Botschaft, Jesu prophetische Botschaft lautet: Seht mich an und erkennt den Vater, erkennt Gott. Seht mich an und erkennt den Vater. Gott ist wie Christus, ja, sollen wir erkennen. In ihm, in Gott ist keine Faser, die nicht ist wie Christus. Als Philippus, sein Jünger Philippus, Jesus einmal bittet: Herr, zeige uns den Vater, antwortet Jesus: So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also willst du wissen, wie Gottes Charakter ist, dann studiere Jesus. Willst du wissen, wie die Heiligkeit Gottes ist, dann studiere Jesus. Willst du wissen, wie der Zorn Gottes ist, dann studiere Jesus. Willst du wissen, wie die Vergebung Gottes ist, dann studiere Jesus. Willst du wissen, wie die Herrlichkeit Gottes ist, dann studiere Jesus. Willst du wissen, ja, schau ihn an, Jesus, von Anfang bis Ende, bis an sein erbärmliches Kreuz. Studiere ihn, schau ihn an und du erkennst Gott. Und Gott begegnet dir. Und da sehen wir, dass der Vater uns so sehr liebt, der dreieinige Gott, dass er keinen Ersatz geschickt hat, keinen Engel, dass er auch nicht nur eine Bibel vom Himmel geschmissen hat, sondern dass er selbst gekommen ist, dass der Vater den Sohn gesandt hat, der Mensch wurde, um uns zu erlösen. Der Mensch wurde und der für immer Mensch bleibt. Ja, das Evangelium ist nicht nur Erlösung durch Erleuchtung, sozusagen so eine Geheimlehre, damit wir die Wahrheit erkennen und dann gehören wir dazu zum Club. Nein, das Wort, das Fleisch wurde, Gott, der Mensch wurde, das wurde das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, das ist wunderbar. Er, der Prophet Gottes, der ist auch der Priester, der ist auch das Opferlamm, der ist auch der Überwinder des Teufels. Und zum Schluss wurde das Kreuz von Golgatha zur Kanzel Jesu. Ja, Jesus predigte die Herrlichkeit Gottes niemals deutlicher als in seinem jämmerlichen Tod am Kreuz zu unserem Heil, als in seiner Niedrigkeit und Schwachheit. Und das sollen wir verstehen, dass dort, als Jesus am Kreuz hing, in all dem Elend, dass er dort Gott und die Herrlichkeit Gottes in größerer Weise offenbart hat, als sonst in seinem Leben. In seiner Niedrigkeit und Schwachheit, in der Geburt, in der Krippe, in seiner Armut, in seinen Anfechtungen, in seiner Überwindung und zum Schluss am Kreuz offenbart Christus uns die demütige Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, der uns Sünder erbarmt, sich über uns Sünder erbarmt und uns erlöst. Er stieg ans Kreuz, nicht nur um uns zu sagen, dass wir seinem Vorbild folgen sollen, das auch, sondern auch als der Theologe des Kreuzes schlechthin, ja, offenbarte er uns die Weisheit Gottes, die Anti-Weisheit für die Klugen dieser Welt. Nämlich, dass Größe in seinem Reich im Dienen besteht. Dass der Sieg errungen wird durch den Tod. Dass der Erhöhung die Erniedrigung vorausgeht. Und das sagt uns auch viel darüber, wie Kirche sein soll. Ja. Gott passt sich der Welt nicht an und genauso wenig sollen wir uns der Welt anpassen. Gott geht es nicht um Größe, um Ruhm, um Glanz in der Welt. Und das sind auch nicht die Methoden der Kirche. Größe im Reich Gottes besteht in Demut und in Dienen. Ja, am Kreuz hat Christus uns Gott in aller Klarheit offenbart. Christus selbst und was er für uns tat, das heißt seine Person und sein Werk, die sind eins, die dürfen wir nicht auseinanderreißen. Wenn wir Jesu Handeln anschauen bis zum Kreuz, dann sehen wir ihn, Jesus Christus, und wir empfangen ihn, das heißt Gott selbst. Die Einladung des Evangeliums, die lautet nicht, ja, empfange bestimmte Gaben sozusagen, Rechtfertigung und Heiligung und Adoption und Versöhnung, sondern sie lautet, empfange Christus. Empfange Christus. Gott selbst schenkt sich uns. Und damit möchte schließen, indem ich aus dem Hebräerbrief die ersten Verse lese, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, wo Jesus als der Prophet, der letzte Prophet verkündigt wird, aber zugleich auch als Priester und Prophet. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Das haben wir gerade gehört. Ja, in der Person des Sohnes sehen wir die Person des Vaters. Im Sohn haben wir den vollkommenen Ausdruck des Vaters. Da sehen wir Gott. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du nach dem Willen des himmlischen Vaters in diese Welt gekommen bist und dir eine menschliche Natur angenommen hast, dass du uns ganz gleich geworden bist und doch die Sünde als Mensch überwunden hast, dass du aus Liebe zu uns an dieses Kreuz gegangen bist. Aus Liebe zu uns hast du uns die Wahrheit über Gott gesagt. Offenbarst du uns, wie verabscheuungswürdig Sünde ist, offenbarst du uns, wie Gott ist. Nicht so, wie wir uns Könige vorstellen, wie Menschen sich Machthaber und Herrscher vorstellen, nämlich selbstherrlich und voller Unterdrückung, sondern gerade demütig. Und so, dass du selbst, der König deines Volkes, die Schuld deines Volkes trägst. Herr, wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Schuld und Sünde getragen hast. Ja, dass du uns offenbart hast, was du dort getan hast am Kreuz. Nämlich, dass du uns erlöst hast. Du selbst bist das Lösegeld gewesen für unsere Befreiung. Herr, wir bitten dich, fülle uns mit Freude, mit Jubel, mit Dankbarkeit über dein Opfer. Genauso mit Traurigkeit und Hass auf Sünde. Und mit dem Wunsch, einander so zu dienen, wie du uns gedient hast. Und auch Feindschaft und Ablehnung demütig zu ertragen, wie du sie ertragen hast. Durch zu all dem helfe uns dein Heiliger Geist. Amen.